Im Vorfeld der Worship Jam Workshop am 26. April und des Gottesdienstes am Ende Mai werden wir im Leseplan und Predigtplan aus den Psalmen einbauen. Heute liegt unser Schwerpunkt auf Psalm 49. Lass uns diesen Psalm nun gemeinsam lesen. Lesen wir zunächst den Einleitungsabschnitt, Vers 1 bis 5. Mein Predigt heute heißt Gott über Geld. Und hier ist die Einleitung, der Einleitungsabschnitt.
Ein Psalm der Korachiter, vorzulesen nach der Weise der Jugend. Höre zu, alle Völker, merket auf, alle, die in dieser Zeit leben, einfache Leute und Herren, reich und arm miteinander. Mein Mund soll Weisheit reden, und was mein Herz sagt, soll verständig sein. Ich will einem Spruch mein Ohr neigen und mein Rätsel kundtun beim Klang der Harfe.
Psalm 49 wurde also von den Söhnen Korachs verfasst. Sie waren Priester im Tempel. Es wurde also von gottesfürchtigen Männern geschrieben. Und an wen richtete sich dieser Text? An wen? An alle, die auf der Erde leben. Das ist uns. Cool, okay. Dieser Psalm ist ein Weisheitspsalm. Er vermittelt allgemeines Wissen und allgemeine Weisheit, ähnlich wie das Buch der Sprüche. Dieser Psalm vermittelt folgende Erkenntnis. Gott ist größer als das Geld. Das ist die Kernbotschaft dieses Psalms. Und wir wissen bereits, dass sie wahr ist, oder? Gott über Geld. Gott ist größer als das Geld. Dennoch sollten wir uns fragen, wie können wir Gott über das Geld stellen? Welche Überzeugungen stehen hinter dieser Überzeugung? Wir leben in einer Welt, die uns in dieser Hinsicht nicht zustimmt, dass Gott größer als Geld ist. Wir leben in einer Welt, in der finanzielle Sicherheit und Erfolg das oberste Lebensziel sind. Und wir leben in einer Welt, die größtenteils nicht einmal an Gott glaubt. Lass uns diesen Psalm und einige damit zusammenhängende Bibelstellen lesen und ein paar hilfreiche Gedanken daraus mitnehmen. Also lass uns der Rest der Psalm lesen. Der Text ist sehr klein, aber es ist so viele auf einer Folie. Also lass uns weiterlesen.
Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Missetat meiner Widersacher umgibt, die sich verlassen auf Hab und Gut und pochen auf ihren großen Reichtum? Kann doch keiner einem anderen auslösen und für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. Denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen, ewiglich. Dass er immer weiterlebe und die Grube nicht sehe. Denn man wird sehen, auch die Weisen sterben, so wie die Toren und die Narren umkommen. Sie müssen ihr Gut anderen lassen. Gräber sind ihre Häuser, immer da. Ihre Wohnungen für und für, wenn sie auch ihren Namen ausrufen über Länder. Der Mensch kann nicht bleiben in seiner Pracht, sondern muss davon wie das Vieh. Dies ist der Weg derer, die so voll Torheit sind und das Ende aller, denen ihr Reden so wohlgefällt. Sie liegen im Totenreich wie Schafe. Der Tod weidet sie, aber die Frommen werden am Morgen über sie herrschen. Ihre Gestalt wird vom Totenreich verschlungen. Sie hat keinen Bestand. Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, denn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen, und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren. Er freut sich wohl dieses guten Lebens und man preist sich, wenn es dir gut geht. Aber doch fahren sie ihren Vätern nach und sehen das Licht nimmer mehr. Der Mensch kann nicht bleiben in seiner Pracht, sondern muss davon wie das Vieh.
Amen. Wir lesen viele Stellen heute vor. Also Klaus hat viel Arbeit zu tun. Danke, Klaus. Dieser Psalm enthält drei wesentliche Kernaussagen. Erste, hier, Reiche und Arme sterben. Jeder Mensch stirbt. Der Psalmist wiederholt dies mehrmals und auf verschiedene Weise im gesamten Psalm. Jeder stirbt, unabhängig von seinem Reichtum. Dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer wie dies mit den beiden anderen Kernaussagen zusammenhängt. Hier sind sie. Kernaussage 2, Gott kann uns vor dem Tod retten. Kernaussage 3, lass dich nicht von Reichtum täuschen. Also, das erste ist sehr einfach, Reiche und Arme sterben. Ich habe schon genug gesagt, oder? Okay, dann kommen wir nun zu diesem, Gott kann uns vor dem Tod retten. Ist euch das ausgefallen von der Text? Der Psalmist glaubt, dass Gott ihn vor dem Tod retten kann. Er sagt hier in Vers 14 und 15, dies ist der Weg derer, die so voll Torheit sind und das Ende aller, denen ihr Reden so wohl gefällt, Selah. Sie liegen im Totenreich wie Schafe, der Tod weidet sie, aber die Frommen werden am Morgen über sie herrschen. Ihre Gestalt wird vom Totenreich verschlungen. Sie hat keinen Bestand. Wer auf sich selbst vertraut, wer seinen eigenen Meinungen folgt oder anderen Dingen als Gott, der wird zugrunde gehen. Die Frommen werden am Morgen herrschen. Was bedeutet das? Nun, billig gesprochen ist der Tod die Nacht. Doch der Psalmist sagt, dass es etwas gibt, das auf den Tod folgt. Es gibt einen Morgen, der auf die Nacht folgt. Eine Zeit nach dem Tod. Vers 16. Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Dies ist eine alte testamentliche Prophezeiung über die Auferstehung. Das Evangelium von Jesus zieht sich durch die gesamte Bibel. Doch für die Verfasser des Alten Testaments war dies nicht immer so klar, wie es für uns heute ist. Die Bibel sagt, dass sie einen Schatten der kommenden Dinge sahen. Dinge, die wir klar erkennen, weil wir Jesus kennen. Dieser Psalmist sah deutlich, dass Gott ihn vor dem Tod retten würde, doch er war sich nicht ganz sicher, wie. Schau mal, was in der Versen 8 bis 10 sagt. Kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben? Dann, es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen, ewiglich, dass er immer weiter lebe und die Grübe nicht sehe. Er fragt, wer kann das Sühnegeld geben, um sich selbst vor dem Tod zu retten? Wer? Niemand. Niemand. Jeder stirbt. Wer kann das Lösegeld zahlen, um einen anderen vor dem Tod zu retten? Niemand. Das sagt er. Wer hat genug Geld oder Besitztum in diesem Leben angesammelt, um Gott genug zu zahlen, damit er ihn vor dem Tod rettet? Niemand. Niemand kann unser Lösegeld bezahlen. Seit Adam und Eva die Frucht im Garten gegessen haben, sind die Menschen zum Tode verurteilt. Und noch mehr? Wer kann schon behaupten, er gehöre nicht zu den Sündern? Haben wir alle nicht gesündigt? Ja. Sünder verdienen den Tod. Sünder verdienen es nicht, von Gott gerettet zu werden und die Ewigkeit mit Gott in all seiner vollkommenen und heiligen Herrlichkeit zu verbringen. Wer kann also das Lösegeld an Gott zahlen, um uns vor dem Tod zu retten? Aber wer kann? Jesus. Nun Jesus. Nur Jesus. Gott selbst. Weil Jesus Gott selbst ist. Gott selbst, der Mensch geworden ist. Nur Gott. Nur Jesus. Römer 6. Römer 6, Vers 23 heißt: Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Unser Lohn, das, was wir verdient haben, ist der Tod. Doch Jesus begleicht unsere Schuld, er zahlt unser Lösegeld, als Geschenk, und statt des Todes erhalten wir das ewige Leben. Jesus sagt sogar in Markus 10, 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er deine und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Niemand kann also sein eigenes Lösegeld bezahlen. Aber wer kann unser Lösegeld bezahlen? Wer? Jesus. Jesus. Jesus ist unser Retter. Jesus, mein Retter. Das ist, wir sollen singen. Jesus ist unser Retter. Jesus bezahlt unser Lösegeld. Der Psalmist wusste, dass kein Mensch sich sein Heil verdienen oder sich den Weg aus dem Tod erkaufen kann. Doch der Psalmist wusste auch, dass Gott sein Volk nicht im Grab zurücklassen, sondern es auferwecken und zu sich holen würde. Und genau das wird Gott tun. Genau das wird Jesus tun. In der Bibel heißt es in 1. Thessalonicher Kapitel 4. Klaus, könntest du bitte für uns vorlesen?
Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. So werden wir beim Herrn sein, alle Zeit.
Also Kernaussage Nummer 1, jeder stirbt. Aber Kernaussage Nummer 2, Gott kann uns vor dem Tod retten. Und hier ist der Haken. Niemand ist Gott gleich. Nicht ein einziger Mensch. Wenn du also ewig leben willst, wenn du Gott begegnen und den Himmel sehen willst, wirst du das nicht erreichen, indem du perfekt bist. Denn du wirst niemals Perfektion erreichen. Du kannst dein Lösegeld nicht selbst bezahlen. Weder mit Geld noch mit guten Taten oder indem du ein guter Mensch bist. Der Tod wird dich ereilen, es sei denn, du lässt Jesus dein Lösegeld bezahlen. Wie geht das? Nun, Jesus hat sein Leben gegeben, um dich zu retten. Und im Gegenzug bittet er dich um dein Leben. Wenn du an Jesus glaubst, daran glaubst, dass er dich tatsächlich retten kann, dann musst du dich taufen lassen und dein Leben nach seinem Willen, seinem Wort, der Bibel, führen. Natürlich verbringst du dann dein Leben damit, zu lernen, ihm zu folgen. Eine schwierige, wunderbare und schöne Herausforderung, die jeden Tag aufs Neue beginnt. Aber du weißt, dass er jeden Tag zurückkehren könnte. Und wenn du diese Posaunen hörst, bist du deinem Herrn, deinem Schöpfer, entgegengehen und willkommen geheißen werden, um für immer bei ihm zu sein. Wow. Und das dürfen wir niemals vergessen. Denn dadurch wäre der dritte Kernpunkt von der Psalm viel einfacher. Dritte Kernaussage: Lass dich nicht von Reichtum täuschen. Ich werde noch näher darauf eingehen, aber jetzt sind die jungen Teens eingeladen, in den Teenraum zu gehen. Dort werdet ihr euch mit Daniel unterhalten. Für uns Reste. Reichtum täuscht, oder? Reichtum täuscht. Er scheint so wertvoll zu sein. Solange wir auf dieser Erde sind, doch wir leben nicht für diese Erde. Wir leben für den Himmel. Jesus sagt in Matthäus 6, 19 bis 21,
Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Wir leben nicht für diese Erde, wir leben für den Himmel. Das ist im Wesentlichen, was der Psalmist sagt. Die Schätze, die du hier auf Erden anhäufst, gehen alle verloren und begleiten dich nicht in den Himmel. Fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren. Alles im Leben ist vergänglich. Das ist mir letztes Jahr auf ganz unerwartete Weise bewusst geworden. Ich versuche, keine Spiele auf meinem Handy zu spielen, weil ich mich sonst schnell zu sehr darin verliere. Ich mag Spiele, bei denen man Charaktere aufbaut oder Welten erobert und diese ziehen mich leicht in ihren Bann. Im Herbst habe ich mir ein Zombie-Kampf-Spiel heruntergeladen. Eine schlechte Idee. Ihr kennt sicher diese Art von Spiel, bei dem man sein Lager aufbauen, seine Armee aufstellen, das Lager verbessern, neue Waffen entwickeln, sein Territorium erweitern muss und so weiter. Kennt ihr schon? Ja, okay. Man muss Raids machen, um Spielgeld zu sammeln und das Spielgeld werden dann für alle diese Dinge verwendet. Also beschloss ich eines Abends gegen 20 Uhr dieses Spiel herunterzuladen. Ich fing an zu spielen und war sofort gefesselt. Ich spielte bis etwa 2 Uhr morgens. Ja, what? Ja, nochmal. Schlimme Idee. Um 2 Uhr morgens müsste ich aufhören, weil alle meine Upgrades noch Stunden dauerten. Nicht, weil ich schlafen sollen. Bei diesen Spielen dauern Upgrades Stunden. Es sei denn, man zahlt echtes Geld. Amen, das habe ich nicht getan. Also ich habe geschlafen. Und startete ich über Nacht viele Upgrades und wachte am nächsten Tag um 7:30 auf, gespannt darauf, meinen Status zu überprüfen. Und dann war ich gegen Mittag an meinem Handy. Ich fühlte mich wie ein Drogenabhängiger. Ich versuchte, das Handy wegzulegen, dachte dann aber, ach, ich könnte noch ein paar Raids machen und mehr Punkte sammeln. Oder ich kann noch ein paar Dinge verbessern und dann kann ich eine Pause machen. Ich war weder ein guter Ehemann noch ein guter Vater, ja nicht einmal ein reifer Mann. Ich dachte, ich sollte das Spiel einfach von meinem Handy löschen. Aber das tat weh. Ich hatte mich so sehr angestrengt. Ich habe so viel Geld verdient. Spielgeld, kein echtes Geld. Und ich hatte so viele Upgrades gemacht. Ach, meine Armee war so groß und mein Lager so toll. Ich wollte nicht alles verlieren, was ich hatte. Und dann wurde mir klar, nichts davon ist echt. Das Spielgeld ist kein echtes Geld. Diese Armee besteht nicht aus echten Menschen. Diese Zombies sind keine echte Bedrohung. Alles, wofür ich in den letzten 16 Stunden gearbeitet habe, war eine Fälschung. Und eigentlich war es nicht nur alles eine Fälschung, es hat mir das weggenommen, was echt war. Oh, nein. Und als ich die App löschte, fühlte ich mich plötzlich frei. Und mir wurde klar, das ist wie all der Reichtum, den wir in diesem Leben anhäufen. Alles, was wir in diesem Leben ansammeln, verlieren wir wieder. Märkte können zusammenbrechen und eine Rezession auslösen. Kriege können ausbrechen und Frieden und Stabilität zerstören. Autos haben Pannen und müssen repariert werden. Häuser verfallen und müssen instand gesetzt werden. Selbst in Deutschland, dem Land der Versicherungen, der Arbeitslosengelds und der Rente, können die Lebenshaltungskosten steigen und unsere Konten schnell leeren. Diese Preise für Benzin, Lebensmittel und Miete können unser Vermögen aufzehren. Und selbst wenn du hart arbeitest, dir finanzielle Sicherheit aufbaust und nie in finanzielle Schwierigkeiten gerätst, cool, aber wirst du eines Tages dennoch alles verlieren. Und was dann? Du stehst vor deinem Gott. Nackt. Und ohne einen einzigen Besitz, außer dem, was du dir durch deinen Dienst an ihm im Himmel angespart hast. All der Reichtum, die Macht und der Erfolg, die wir in dieser Welt erlangen, werden eines Tages genauso bedeutungslos sein wie das Spielgeld in einem Zombiespiel auf deinem Handy. Lass dich nicht vom Geld täuschen. Aber es ist schwer, denn wir schauen uns um und sehen Menschen, die Gott nicht nachfolgen und denen es in diesem Leben oft so gut geht. Sie haben schöne Kleidung, schöne Autos, sie scheinen glückliche Kinder, glückliche Ehen zu haben. Sie machen tolle Urlaube und scheinen Frieden zu haben. Unterdessen können wir als Junge in unseren Ehen zu kämpfen haben. Wir können mit unseren Kindern zu kämpfen haben. Wir können auch ohne schöne Kleidung gut zurecht. Aber es wäre schön, wenn wir uns keine Sorgen um die Finanzen machen müssten. Es wäre einfacher, nicht so viel Zeit und Geld für die Gemeinde oder für Gott aufzuwenden. ganz ehrlich, erleben wir das? Ja. Ja, das tun wir. Das erleben wir. Wir nähern uns dem Ende der Predigt. Aber lass uns noch einen Psalmen lesen. Einer meiner Lieblingspsalmen. Psalm 73. In diesem Psalm ringt der Verfasser genau mit dieser Frage. Er möchte sich nicht von Reichtum täuschen lassen und auf Gott vertrauen, ist aber angesichts seiner Erfahrungen damit frustriert. Also, lasst uns Psalm 73 zusammen lesen.
Ein Psalm Asafs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein feister Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie höhnen und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum läuft ihnen der Pöbel zu und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. Sie sprechen. Wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Frevler. Die sind glücklich für immer und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verraten. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand und leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun.
Amen. Was für ein ehrlicher Psalm. Er fragt, war alles umsonst? War alle meine Treue umsonst? Hätte ich mein Leben damit verbringen sollen, mir Reichtum und Wohlstand anzueignen, anstatt Gott zu dienen? Wenn wir den Reichtum der Welt betrachten und all das, was wir nicht haben, verführt und täuscht uns das. Wenn wir jedoch auf Gott blicken, sehen wir klar. So wie ein Traum vergeht, so vergeht auch der ganze Reichtum dieser Welt eines Tages. Aber eine Beziehung zu Gott kann dir niemals genommen werden. Tatsächlich ist sie die Investition, deren Wert nach deinem Tod noch zunimmt. Und so gibt es nichts auf Erden oder im Himmel, das so wertvoll ist wie eine Beziehung zu Gott. Also, liebe Gemeinde, sucht Gott. Lest jeden Tag in der Bibel, als würde euch das Lesen Geld in die Taschen fühlen. Betet, als würden eure Gebete Bitcoin auf eure Konto gut schreiben. Nehmt an der Gemeinschaft teil, als würde eure Anwesenheit in der Gemeinde Gold auf euren Häusern anhäufen. Bekenne deine Sünden, als ob die Bekennung deiner Schulden tilgen würde. Folge Jesus und seinem Lebensweg, als wäre er der ultimative Finanzguru. Denn in Wahrheit ist er es. Ist er es. Eines Tages wird der Schatz, den Jesus uns zu schätzen lehrt, der einzige Schatz sein, der übrig bleibt. Und viele von euch in dieser Gemeinde haben dies zu ihrer Lebensweise schon gemacht. Viele von euch spenden Geld für die Gemeinde. Viele von euch spenden Geld für ICMCs. Viele von euch haben Jobs aufgegeben, bei denen ihr sonntags arbeiten müsstet. Viele von euch haben berufliche Veranstaltungen verpasst, die zu Beförderungen hätten führen können, um an den Abendandachten teilnehmen zu können. Das hat viele von euch gemacht. Viele von euch haben es in Kauf genommen, im Büro als die Seltsamen zu gelten, indem ihr euch zum christlichen Glauben bekennt, euch nicht an den unheiligen Gesprächen beteiligt und an euren Überzeugungen festhaltet. Amen. Ihr seid Helden im Glauben. Und ich möchte euch daran erinnern, ihr besitzt einen Schatz, der weit mehr wert ist als Gold. Und so könnt ihr mit dem Psalmisten sagen, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Wenn wir das Abendmahl feiern, wollen wir uns an die drei Kernaussagen aus Psalm 49 erinnern. Jeder Mensch stirbt, aber Gott kann uns vor dem Tod retten. Und so lasst euch in diesem Leben nicht von Reichtum täuschen. Wir nehmen Brot und Wein zu uns, um an den Tod Jesu zu gedenken. Und so ist es angebracht, dabei auch über unseren eigenen Tod nachzudenken. Lasst uns über unseren eigenen Tod nachdenken und das Wort Gottes bedenken, was wird aus deinem Leben geworden sein, wenn du vor Gott stehst. Wirst du stolz vor deinem wahren Schatz, Gott, stehen? Oder wirst du enttäuscht sein, weil du dein Leben damit verbracht hast, den Täuschungen dieser Welt nachzujagen? Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Lass uns für Abendmahl beten.
Lieber Vater, wir möchten dir danken, dass du dich uns hast erkennen lassen. Weil du bist immer da gewesen, du wirst immer da sein. Aber danke, dass wir dich irgendwann erkennen konnten. Danke, dass wir Jesus kennenlernen durften. Wir haben das Wort Jesus ein paar Mal in der Predigt gehört oder auch reingerufen. Aber Vater, das sollte unser Schatz sein. Und als Christen ist es tatsächlich unser Schatz. Und doch ist es herausfordernd, im alltäglichen Leben mit all dem, was um uns rum ist, immer genau den Blick darauf zu richten und uns nicht ablenken zu lassen von all den ja, schönen Dingen im Leben, die du uns auch gerne gibst und gegeben hast, dass wir sie genießen sollen. Aber nicht, damit wir sie höher stellen als den Schatz, der auf uns im Himmel wartet, wenn wir dir treu bleiben. Jesus, wir danken dir, dass du den Himmel verlassen hast, um auf die Erde zu kommen, um uns ein Vorbild geben zu können, aber vor allen Dingen auch, dass du bereit warst, dich für uns so qualvoll am Kreuz, ja, opfern zu lassen. Wir wissen aus deinem Wort, dass es überhaupt nicht einfach für dich war. Du hast so viel gerungen im Gebet, lange, oft, aber am Ende waren deine Worte: Möge nicht mein Wille geschehen, sondern der Wille meines Vaters. Und Vater, genauso und Jesus, genauso möchten wir in allen Herausforderungen und Anfechtungen sein. Danke für das Vorbild, das wir haben, dass wir auf dich schauen können, Jesus, und sehen können, wenn unsere Beziehung mit dir und unserem Vater eng genug ist, haben wir die Möglichkeit, alle Anfechtungen und alle Täuschungen von Satan zu überstehen. Wir lieben dich, Jesus. Wir danken dir, Vater. Wir danken dir für den Geist und dein Wort. Hilf uns, das Abendmahl mit Respekt, mit Freude und Dankbarkeit jetzt zu nehmen und ja, dir wieder aufs Neue unsere Treue zu versprechen. Wir lieben dich.